Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Digitale Kanzlei-Podcasts von Soldern. Ich bin Oliver Schwarz und in dieser Folge unterhalte ich mich erneut mit Jakob Wende von Rekbit. Wer etwas mehr über Rekbit erfahren möchte, dem empfehle ich unsere Podcast-Folge 10. Dort habe ich mich mit Dr. Wende über Rekbit und die Gründung unterhalten und vor allen Dingen, was die Lösung so alles ausmacht. In dieser Folge jetzt soll es um die Änderungen in der Gesetzgebung, insbesondere der europäischen Gesetzgebung, gehen, die in Kraft tritt in diesem Jahr im Juni.
Jakob, vielen Dank dafür, dass du dir heute Abend nochmal die Zeit genommen hast. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir beide sprechen. Wir haben ja vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr auch schon mal einen Podcast aufgezeichnet, ne, wo wir über dich und über Rekbit und das ganze Thema Money Laundering schon ein bisschen gesprochen haben. Und da sind wir auf Werdegang und Gründung von Rekbit eingegangen. Ja, und jetzt sprechen wir uns heute wieder. Es gibt auch einen guten Grund dafür, so wie ich das sehe. Die neue Geldwäscheverordnung der EU tritt jetzt im Juni in Kraft. Vielleicht kannst du uns ja aus dem Anlass auch nochmal mit einer kleinen Einführung zu der Verordnung abholen, wenn das für dich passt.
Ja, Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. In der Tat, das Geldwäschegesetz ist etwas, was inzwischen eine große Dynamik hat. Ich habe immer die Schwierigkeiten zu sagen, wie man immer noch mal den nächsten Superlativ finden kann von einer Gesetzgebung zu den nächsten. Jetzt stehen wir in der Tat vor einer sehr großen Gesetzesänderungen. Wir haben ja gegenwärtig das Geldwäschegesetz im Wesentlichen durch Richtlinien, die auf europäischer Ebene verordnet sind, vorgegeben. Und jetzt wird sich das Ganze ab nächstem Jahr ändern. Wir werden es mit einer EU-Verordnung zu tun haben. Es wurde ein gesamtes Geldwäschepaket verabschiedet. Und dort wird sich dann auch für Deutschland sehr viel ändern. Das Geldwäschegesetz, was wir heute kennen, wird es dann in dem Rahmen nicht mehr geben. Es wird wahrscheinlich nur noch ein kleines Rumpfgesetz werden. Und dann wird alles durch eine neue Geldwäscheverordnung geregelt werden.
Ich sag mal, es ist ja vermutlich auch sehr sinnvoll, das Ganze nicht den Nationalstaaten zu überlassen, weil das wird ja für die Finanzflüsse auch nicht so der Fall sein. Aber was sind denn die Hauptänderungen der AMLR, wird sie, glaube ich, abgekürzt, ne? Und welche haben da besonders großen Einfluss hier auf deutsche und europäische Anwaltskanzleien?
Ja, also genau wie du sagst, vielleicht ist auch nochmal ganz deutlich gesagt, man hatte vorher eben die Richtlinien, man kam jetzt bis zur 5. Geldwäscherichtlinie, jetzt hat man die 6. Geldwäscherichtlinie, die im Rahmen dieses gesamten Paketes verabschiedet worden ist. Und da war genau das Problem, was du schon eingangs gesagt hattest. Richtlinien sind ja immer richtend an die einzelnen Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten können dann im Rahmen dieser Richtlinie einzelne Gesetze verabschieden und man hat einen ziemlichen Flickenteppich dann plötzlich innerhalb von Europa festgestellt. Deswegen hat man gesagt, man will jetzt mit der Verordnung versuchen, einen einheitlichen Maßstab innerhalb von Europa sicherzustellen. Was heißt es im Konkreten? Das heißt, dass die wesentlichen Säulen, die man heute aus dem Geldwäschegesetz kennt, also das ganze Thema Kundensorgfaltspflichten, oft auch bezeichnet als KYC, Know Your Customer, kenne deinen Kunden, als eine Säule, das ganze Thema rund um das Verdachtsmeldewesen, also wenn man dann einen verdächtigen Verdacht auf Geldwäsche und aber auch Terrorismus hat, dann muss man den melden an die sogenannte FIU, die Financial Intelligence Unit, und dann hat man die dritte Säule, das ganze sogenannte Risikomanagement, eine Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen sind in dem Zusammenhang sicherzustellen. Diese ganzen Dinge finden sich jetzt im Geldwäschegesetz und diese werden eins zu eins dann in die Verordnung übertragen, finden sich jetzt in der Verordnung. Auf den ersten Blick ist es so, dass jemand, der sich mit dem Geldwäschegesetz kennt, der sich damit auseinandergesetzt hat, vielleicht erstmal viele Dinge wiederfindet in der Verordnung, aber wie es eben immer so ist, der Teufel steckt im Detail und wenn man dann sich näher damit beschäftigt, dann sind dort sehr, sehr viele Regeln im Detail, die doch gravierende Änderungen nach sich ziehen. Vielleicht als Beispiel, eins von vielen Beispielen, ist sicherlich das Thema des wirtschaftlich Berechtigten. Alleine die Begrifflichkeit, den wirtschaftlich Berechtigten, findet man in der Verordnung gar nicht mehr. Es heißt dann dort überall der wirtschaftliche Eigentümer. Und der wirtschaftliche Eigentümer wird dann ganz anders berechnet. Gegenwärtig haben wir sogenannte Schwellenwerte, die wir dann dort feststellen im Grundsätzlichen. In der ersten Ebene ist der wirtschaftlich Berechtigte die natürliche Person, die über 25% hat. Auf der zweiten Ebene dann über 50%. Das heißt, man hat Schwellenwerte. Auf europäischer Ebene wurde viel diskutiert, ob diese Schwellenwerte weiterhin so stattfinden sollen. Es gibt nämlich in manchen Ländern auch sogenannte Durchrechnungsprinzipien, also dass man dann auch wirklich einfach durchrechnet, was dann zu ganz anderen Ergebnissen führt. Und der europäische Gesetzgeber hat sich da mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, hat viel diskutiert und hat am Ende einen Kompromiss gefunden. Der Kompromiss ist jetzt, dass man alle Regeln einfach anwendet. Das heißt also, es wird eigentlich deutlich viel komplexer, was man dort jetzt hat. Und anhand dessen sieht man, dass dort sich auf europäischer Ebene sehr, sehr viel ändern wird. Das betrifft aber auch viele andere Themen, die damit einhergehen. Das ganze Thema rund um KYC ist im Detail deutlich, wird da deutlich verändert. Aber auch im Verdachtsmeldewesen, auch im Risikomanagement gibt es dort viele Dinge, die wirklich nochmal im Detail deutliche Änderungen in der Praxis nach sich ziehen werden.
Mhm. Jetzt sind die Anwaltskanzleien ja auch in den entsprechenden Prüfungen tatsächlich schlechter weggekommen als die Banken. Wie bereitet ihr denn jetzt eure Kunden aus der Anwaltschaft auch auf diese verschärften Anforderungen vor? Oder wie trägst du das Thema auch in die Anwaltschaft?
Ja, ich glaube, die Anwälte haben immer eine gewisse Herausforderung. Für die meisten ist immer Geldwäsche, hat oft was mit Bargeld zu tun. Da kommt dann jemand vorbei mit einem großen Bargeldkoffer und die meisten Kanzleien, die meisten Anwälte, mit denen wir sprechen, die sagen ja, sie haben nichts mit Bargeld zu tun, also haben sie auch nichts mit dem Geldwäschegesetz zu tun. Das war vor einigen Jahren sehr deutlich der Fall, dass sich da keiner angesprochen gefühlt hat. Das hat sich zumindest jetzt in den letzten Jahren immer mehr geändert, dass auch die Kanzleien eine größere Sensibilität davon haben, eben dann doch irgendwie unter dieses Gesetz zu fallen. Weil anders als eine Bank, die eben eine Transaktion sieht, die von A nach B geht, ist natürlich ein Anwalt, ein Steuerberater, ein Notar teilweise nochmal viel mehr näher an den Themen. Der sieht, wenn jetzt beispielsweise der potenzielle Geldwäscher auf einmal sein Geld waschen möchte, indem dass er eine neue Firma gründet und darüber Geld waschen möchte. Das sieht eben sehr gut der Rechtsanwalt und auch der Steuerberater. Und in dem Zusammenhang muss er natürlich dort wach sein und überlegen, gibt es hier eventuell den Verdacht auf Geldwäsche und muss sich eventuell jetzt hier melden. Das Gleiche auch im Rahmen von Immobilien und in ganz vielen anderen Situationen. Besteht eine zunehmende Sensibilität. Durch die neue EU-AML-Verordnung ändert sich dort einiges. Teilweise zum Positiven, teilweise wird da wahrscheinlich einfach nochmal eine viel größere Aufmerksamkeit stattfinden. Vielleicht das Positive vorab. Was heute ein großes Problem ist, ist, dass im Geldwäschegesetz regelmäßig nicht die Anwaltskanzlei verpflichtet ist, sondern der einzelne Berufsträger. Das führt zu teilweise sehr komischen Ergebnissen. Da passiert es dann auch, dass man bei einer international groß aufgestellten Anwaltskanzlei dann den First-Year-Associate, der im M&A-Bereich unterwegs ist, vielleicht dann im DD-Raum dann immer nur dunkel im Hintergrund dort saß, nie einen Mandanten getroffen hat, auf einmal von den Aufsichtsbehörden gefragt wird, welche ganzen Mandanten hattest du im letzten Jahr und welche Risiken haben sich dabei für Geldwäsche getan? Das hat natürlich viele große Anwaltskanzleien vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Das wird sich in Zukunft mit der neuen EU-AML-Verordnung ändern können. Dort wird es dann auch wirklich so sein, dass der Adressat nicht mehr der einzelne Berufsträger nur ist, sondern wenn man dort in einer Anwaltsgesellschaft arbeitet, dann kann eben auch die Anwaltsgesellschaft der Adressat des Geldwäschegesetzes sein, sodass man auf den dann auch direkt zugeht. Das heißt, das ändert sich sicherlich zum Positiven. Das Negative, wenn man so möchte, ist einfach natürlich der ganze neue Detailaufwand, den man dort im Einzelfall wirklich dann sicherstellen muss. Und vielleicht, wenn man das ganz deutlich machen kann, der Druck wird erheblich größer. Der Druck wird im Wesentlichen jetzt durch zwei Seiten kommen. Die eine Seite ist, dass eine neue EU-weite Behörde in Kraft getreten ist. Das ist die sogenannte AMLA, also die für AML steht für Anti-Money Laundering. Und das ist dann die Authority, also die Behörde, die dafür zuständig ist. Und diese hat unterschiedliche Funktionen. Die eine Funktion ist, dass sie die europaweiten großen Unternehmen beaufsichtigen wird. Das sind gar nicht so viele, da wird es auch nicht der Fall sein, dass gegebenenfalls auch eine Anwaltskanzlei darunter fällt. Das wird tendenziell eher die ganzen Bankensektor betreffen. Aber dieser AMLA wird auch die ganzen Aufsichtsbehörden, die regionalen Aufsichtsbehörden beaufsichtigen. Sie wird sicherstellen, dass sie ihren Aufgaben nachkommen. Und wenn man sich das jetzt mal im Detail genau anschaut, dann heißt es, dass jetzt die regionalen Aufsichtsbehörden, im Finanzsektor ist es die BaFin, im Nicht-Finanzsektor sind es viele Aufsichtsbehörden. In Deutschland haben wir über 300 Aufsichtsbehörden und auf den Berufsträgersektor haben wir dann die Rechtsanwaltskammern, wir haben dann die Steuerberaterkammern, im Bereich der Notare sind es dann die Landgerichte, die dafür zuständig sind und dann die Wirtschaftsprüferkammer, die für die Wirtschaftsprüfer tätig ist. Diese ganzen Aufsichtsbehörden werden dann zukünftig von der AMLA beaufsichtigt und müssen auf Effektivität überprüft werden. Ja, und da stellen sich dann viele Herausforderungen in der Praxis. Wie kann man jetzt eine solche Aufsichtsbehörde auf Effektivität überprüfen? Da wird sicherlich so sein, dass natürlich die Aufsichtsbehörden dann eine bestimmte Anzahl von Prüfungen vorweisen müssen, gegebenenfalls auch vorweisen müssen, dass sie dann auch Bußgelder verhängt haben. Und was die AMLA jetzt durchaus erwartet, ist der Umstand, dass sie ein Risikoprofil von den einzelnen Aufsichtsbehörden erwartet. Das heißt, sie möchte sehen, wie hoch sind die Risiken in dem Aufsichtsbezirk der einzelnen Aufsichtsbehörden. Und dort werden umfangreiche Anfragen wahrscheinlich dann stattfinden an die einzelnen Aufsichtsbehörden. Wie hoch ist das Risiko in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, in München oder vielleicht im ländlichen Raum von den Kammern? Und die müssen dann natürlich diese Informationen einholen. Sprich, sie müssen an die Anwaltskanzleien rangehen und sagen, ja, wie ist denn dein konkretes Risiko bei dir als Anwaltskanzlei? Welche ganzen Mandanten hast du? Welche sind davon im Hochrisikobereich? Gibt es eventuell sogenannte politisch exponierte Personen? Hast du vielleicht mit anderen Hochrisikoländern zu tun? Und so weiter. Also eine umfangreiche Abfrage von Daten, die da stattfinden wird. Und das stellt natürlich alle Beteiligten vor erhebliche Herausforderungen, wird aber in der Konsequenz dazu führen, dass natürlich einfach schlichtweg viel mehr Aufmerksamkeit auf diesem Thema drauf ist. Das ist der eine Ansatzpunkt. Das heißt, alles, was jetzt durch Druck durch die neue Aufsichtsbehörde dort stattfinden wird, durch die AMLA. Der andere Punkt ist der, dass gerade im Hintergrund die nächste Prüfung der sogenannten FATF stattfindet. Wir hatten beim letzten Mal ja auch viel über die FATF gesprochen, die Financial Action Task Force. Ich sage immer, es ist einer der wahrscheinlich unbekanntesten und gleichzeitig schlagkräftigsten Einheiten der Welt. Die FATF ist eine Organisation, die bei der OECD angesiedelt ist, bei den G7-Staaten mal in Kraft getreten ist, ins Leben gerufen worden ist. Und diese FATF stellt sicher, dass internationale Standards für Geldwäsche, Bekämpfung und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden. Das heißt also, die geben sogenannte Softlaw raus, 40 Empfehlungen, an die sich die ganzen Länder halten müssen, um sicherzustellen, dass sie den internationalen Standards der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsprechen. Damit bleibt es aber nicht bei diesen Empfehlungen, sondern diese FATF hat dann auch Teams und die gehen dann in die einzelnen Länder rein und überprüfen die einzelnen Länder. Und solche Länderevaluationen, die finden alle paar Jahre statt. Bisher waren es immer alle 10 Jahre. Jetzt hat sich der Turnus deutlich nach unten gesetzt. Jetzt sind es alle 6 Jahre. 2022 war die letzte Prüfung in Deutschland. 2028 wird jetzt die nächste Prüfung sein. Also wir sprechen jetzt in einen paar Monaten schon davon, dass dann diese Prüfung stattfinden wird. Und da bereiten sich gerade die ganzen staatlichen Einheiten sehr intensiv vor. Weil bei dem letzten Prüfungsbericht hat Deutschland, sagen wir mal, Licht und Schatten gehabt. Es gab viele Teile, die gut funktionieren, viele Teile, die aber auch sehr schlecht funktionieren in Deutschland. Und gerade im Bereich der Anwaltskanzleien hat man eben festgestellt, da fehlt es noch, da ist keine ausreichende Sensibilität im Bereich der Prävention, da ist keine ausreichende Sensibilisierung bei dem Thema der Meldung und der Meldeverpflichtung. Teilweise gibt es Verwirrungen in Bezug auf die Situation, wann gelten jetzt die berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten, wann muss man melden. Also dort erwartet die FATF dann eine deutlich größere Sensibilisierung. Und man kann sicherlich sagen, es ist einiges Positives passiert in den letzten Jahren, aber wir haben mit Sicherheit auch noch sehr viel aufzuholen, bis die FATF-Prüfung stattfindet. Das heißt kurzum, wir haben jetzt zwei ganz wesentliche Dinge, die da im Hintergrund passieren. Wir haben einmal dieses neue Geldwäscheregime auf europäischer Ebene, sehr stark forciert durch die AMLA, dass da sehr viel passieren wird. Und wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass Deutschland vor dieser FATF-Prüfung stehen wird. Das sind die Dinge, die gerade im Hintergrund stattfinden und mit Sicherheit sehr viel mehr auch dann im Rahmen der Prüfungen in den nächsten Jahren abverlangen von den Kanzleien, von den Aufsichtsbehörden und sicherlich auch zu höheren Bußgeldern führen werden.
Ja, das ist ja eine spannende Entwicklung. Aber wie beurteilst du denn an der Stelle dieses Dilemma, in das ja durchaus Kanzleien geraten können? Ich sag mal, oder was sind harte Kriterien oder kann sich eine Kanzlei an einem Kriterienkatalog sozusagen abarbeiten, um dieses Dilemma der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht gegen das Geldwäschethema auch abzuklopfen? Denn häufig ist es ja auch so, dass man gerade besonders kreative Beratungsansätze in diese Richtung macht, einfach um vielleicht aus steuerlichen Aspekten, und da kann ja die Grenze sehr fließend sein, ne, wo ich dann irgendwo merke, das ist jetzt eigentlich einfach nur eine sehr vorteilhafte wirtschaftliche Gestaltung, die ich da berate. Aber sie könnte eben auch missbräuchlich in diese Richtung gehen. An welche Kriterien können sich Kanzleien denn da klammern?
Ja, das hat natürlich immer was mit dem Einzelfall natürlich zu tun und da wird es dann natürlich kompliziert. Letztendlich sollte jeder Rechtsanwalt, jeder Steuerberater, der mit diesem Thema sich auseinandersetzt, insbesondere der jetzt dann auch Unternehmen im Bereich Gesellschaftsrecht, im Bereich Finanzierung, im Bereich M&A berät, der sollte sich intensivst mit diesem Thema auseinandersetzen. Wo sind da die Grenzen? Natürlich hat man als erstes eine große Grenze, alleine schon durch das Strafrecht. Wenn jemand sich dort im Bereich des Strafrechts schon bewegt hat als Mandant und man strafrechtlich diese Person verteidigt, dann sind diese ganzen Regeln im Geldwäschegesetz nicht einschlägig. Dann soll es natürlich auch weiterhin das Recht darauf bestehen, dass auch so eine Person sich natürlich verteidigen kann. Aber wenn jetzt Rechtsanwälte und Steuerberater mit beteiligt sind dafür, dass dann organisierte Kriminalität, wenn sie dann Gelder schon irgendwo kriminell erworben haben, dann wieder reinvestieren wollen in die Volkswirtschaft, dann sollen da natürlich Grenzen stattfinden. Und da ist, glaube ich, auch viel aufzuholen. Es gibt gerade auch eine sehr spannende Studie, die vor ein paar Wochen veröffentlicht worden ist, vom Trier Institut. Dieses Trier-Institut forscht im Bereich Geldwäsche sehr viel und die haben festgestellt, dass sehr viele kriminelle Gelder wohl über Finanzkanäle nach Deutschland reinkommen, aber weniger kriminelle Gelder rausgehen. Das haben die anhand der ganzen Verdachtsmeldungen stattfinden können. Und da könnte man natürlich den Schluss ziehen, dass offensichtlich viel Geld in Deutschland schlichtweg gewaschen wird. Das heißt, hier werden Unternehmen gegründet, hier wird eventuell in Immobilien investiert. Die Volkswirtschaft hier in Deutschland ist dementsprechend gegebenenfalls sehr anfällig, wenn man jetzt nach dieser Studie geht, für Geldwäsche. Und da sind natürlich auch Rechtsanwälte und Steuerberater mit beteiligt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Grundsätzlich gibt es etwas Klarheit im Bereich des Immobiliensektors. Hierfür hat das Bundesfinanzministerium eine explizite Verordnung erlassen. Die definiert ziemlich deutlich, in welchen Fällen, meistens sogar mit ziemlich klaren Schwellenwerten, eine Verdachtsmeldung stattzufinden hat. Das heißt also, der Immobiliensektor ist in diesem Zusammenhang dann relativ klar reglementiert, an welchen Stellen Verdachtsmeldungen stattfinden müssen. Und im Bereich der sonstigen gesellschaftsrechtlichen Beratung hat man natürlich auch immer das Problem, dass man da keine Einzelfallsituation in Gesetze abbilden kann. Das heißt, es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie ist jetzt die konkrete Situation. Und in dem Zusammenhang kann man jetzt wieder sehen, und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, dass zunehmend da auch Kanzleien immer mehr unter Druck sind. Es gibt ja diese besondere Behörde, ich hatte vorhin schon gesagt, die beim Zoll angesiedelte sogenannte FIU, die Financial Intelligence Unit, die Behörde, die Verdachtsmeldung entgegennimmt, und die hatten zeitweise viel Schelte bekommen. Es hat sogar die Staatsanwaltschaft dort untersucht, weil offensichtlich nicht alles sehr gut dort rund gelaufen ist. Allerdings hat jetzt dort auch viel Positives stattgefunden. Die Verdachtsmeldungen, die dort stattfinden, werden immer besser ausgewertet. Und was ich jetzt immer wieder höre, ist, dass man durchaus Fälle hat, wo auf einmal in einer bestimmten Situation, in einem Immobiliendeal, im Unternehmensverkauf, die Bank auf einmal einen Verdachtsfall meldet, weil was komisch ist. Der Notar meldet, weil was komisch ist. Aber der Steuerberater und Rechtsanwalt, der auf dem gleichen Deal drauf ist, meldet plötzlich nicht. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage für die FIU, ja, wie kommt es denn dazu, dass jetzt der Rechtsanwalt, der Steuerberater, der auf dem Deal war, wo alle gemeldet haben, die jetzt nicht melden? Und in dem Zusammenhang passiert es jetzt schon öfter, von dem ich gehört habe, dass man dann eben wirklich von der FIU-Seite auf die Aufsichtsbehörden zugeht und sagt, Achtung, ihr habt da eine Kanzlei, ihr habt da einen Steuerberater, ihr habt da einen Rechtsanwalt, der war hier auf dem und dem Deal drauf, warum hat er da nicht beraten? So, jetzt muss man nicht zwingend eine Verdachtsmeldung geben, aber man muss zumindest die Risikofaktoren erkannt haben. Man muss schon gesehen haben, dass das eventuell ein höheres Risiko sich eventuell in dem Einzelfall dargestellt hat und man muss das Ganze dokumentieren und auch deutlich machen, warum man vielleicht nicht in diesem Fall eine Verdachtsmeldung gemacht hat. Wenn man in dem Fall allerdings keine Dokumentation vorrätig hat, wenn man eventuell offensichtliche Risikofaktoren nicht gesehen hat in diesem Fall, ja, dann ist das natürlich eine doofe Situation für den Steuerberater und Rechtsanwalt. Dann ist er nicht ausreichend sensibilisiert für das ganze Thema. Dann hat er keine ausreichende Prävention gemacht. Und dann läuft man natürlich Gefahr, dass auch ein Bußgeld stattfindet.
Ja, das bringt uns ja auch jetzt mal ein bisschen zu dem, wo ihr einsteigt. Das heißt, wir haben ja über RECPIT beim letzten Mal auch schon gesprochen. Aber durch diese neue Verordnung gehe ich mal davon aus, ist auch eure Lösung drastisch überarbeitet beziehungsweise gibt einem dann Dinge an die Hand, die da helfen. Denn ich würde ganz ehrlich sagen, auch wenn ich selbst Jurist bin, aber das ist ja schon auch was glaube ich, wo ich nicht der Einzige wäre, der sagt, das ist ganz schön viel und ganz schön neu und vielleicht auch selbst für Gesellschaftsrechtler oder ähnliche Profis zumindest sind da Dinge dabei, wo man noch nicht so ganz firm ist. Und wie steigt ihr da ein? Welche Features bietet RECPIT, um da zu unterstützen?
Ja, also seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich natürlich bei RECPIT auch nochmal viel getan. Wir sind jetzt hier schon ein größeres Unternehmen inzwischen. Wir haben hier jetzt 30 Leute, die wir beschäftigen, die alle hochspezialisiert auf technische Themen unterwegs sind, auf inhaltliche Themen. Wir sprechen hier über auch wirklich in der Tat ein sehr, sehr komplexes Gesetz. Also wenn man über Bürokratie sprechen möchte, dann ist mit Sicherheit das Geldwäschegesetz ein Gesetz par excellence für ein regelrechtes Bürokratiemonster. Jetzt stellt sich natürlich immer in dem Zusammenhang die Frage, wie geht man mit sowas um? Will man jetzt das Gesetz einfach rausstreichen, dann würde man natürlich Tür und Tor öffnen für mögliche organisierte Kriminalität. Sprich, man kann das Gesetz nicht einfach wegstreichen. Jetzt kann man überlegen, ob man vielleicht Teile des Gesetzes besser und effizienter machen kann, insbesondere praxistechnisch besser umsetzbar machen kann. Da bin ich gerne auch in vielen Gesprächen mit den Beteiligten, auch mit dem Gesetzgeber, hatte ich jetzt gerade auch die Chance, im Bundestag angehört zu werden zu dem ganzen Thema. Da gibt es viel Potenzial nach oben. Faktisch bleibt es aber dabei, dass man einfach ein sehr komplexes Gesetz hat, wo man sich überlegen muss, wie setzt man das ganz konkret um. Und dort sind Dinge, die man natürlich technologisch sehr umfassend unterstützen kann. Nehmen wir vielleicht einfach mal die Situation, dass wir einen neuen Mandanten prüfen. Der Mandant ist jetzt eine GmbH, kann aber auch mal eine GmbH-KKG sein, kann auch mal ein eingetragener Verein sein, kann auch mal eine BGB-Gesellschaft sein. Also man hat schon als erstes völlig unterschiedliche Gesellschaftsformen. Vielleicht ist es auch mal irgendwann eine ausländische Gesellschaftsform, die vor einem steht. Damit ergeben sich ganz unterschiedliche Datenpunkte, die ich aufnehmen, feststellen muss und überprüfen muss und darauf dann ein Risiko einschätzen muss. Was haben wir gemacht? Wir haben intelligente Workflows entwickelt. Wir haben gesagt, wenn du eine GmbH hast, sind alle Folgefragen, die sie stellen müssen, nur noch GmbH-spezifisch. Wenn du eine GmbH-KKG hast, sind alle Folgefragen nur noch GmbH-KKG-spezifisch. Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick einfach an. Wir saßen hier mit 20 Leuten und haben 4 Monate nichts anderes gemacht, außer Bedingungsbäume zu bauen. Was folgt auf der nächsten Frage, wenn jetzt die und die Information vorliegt und so weiter? Daraus haben wir intelligente Workflows gebaut und diese haben wir dann auch mit Registerdaten gefüttert. Das heißt, wir haben inzwischen in über 100 Ländern 300 Registerdatenpunkte, die wir in dem Tool angeschaltet haben. Das heißt also, selbst wenn man jetzt über Ländergrenzen hinausgeht, hat man die Möglichkeit, Registerdaten dort einfach in die Prozesse mit einzuspielen, alles über das Dashboard, was wir dort entwickelt haben, einfach in die Prozesse integriert. Ich sage immer gerne, das ist ein bisschen bei uns wie bei Google. Man kann dann einfach ein Unternehmen, was man neu als Mandant hat, eingeben und dann geht es automatisiert in die Register, zieht sich dann die Informationen kriegt dann sofort den intelligenten Workflow raus. Alles befüllt sich mehr oder weniger automatisiert in dem ganzen Prozess und ich muss nur noch diese Fragen fragen, die wirklich relevant sind. Und damit hat man eine erhebliche Reduktion des normalen erheblichen Verwaltungsaufwands. Nehmen viele Gesellschaften auch im Startup-Umfeld, auch bei uns. Wir haben dann plötzlich nicht mehr nur einen wirtschaftlich Berechtigten mit einer einzelnen natürlichen Person, die vielleicht dahinter steht, sondern wir haben gegebenenfalls viele Stränge, die sich dann links und rechts gestalten, viele Investoren, wie vielleicht gegebenenfalls Holdingstrukturen, die sich dann noch zwischenstalten. Das heißt, also es wird super komplex, Gesellschaften dort zu prüfen. Und dafür haben wir die Möglichkeit, dass das Ganze dann technologisch stattfindet. Wir haben Ausweisverifizierungsprozesse mit eingebunden. Wir haben ganz viele Risikofaktoren, die wir den Unternehmen vorschlagen können, die dann mit eingebunden werden können. Das Ganze einfach automatisiert in Prozesse übertragen. Also kurzum, den ganzen Verwaltungsaufwand, der heute kaum noch übersehbar ist, können wir in ganz einfache technische Prozesse umsetzen, sodass man sich dann am Ende, und das ist unser großes Ziel, eigentlich nur noch auf die Risiken konzentrieren soll. Man soll sich nicht damit auseinandersetzen müssen, dass man jetzt ganz viele Registerdaten anfragt und dann irgendwie wartet, bis die dann irgendwann kommen und dann muss man die alle übereinander legen. Das kann man alles technologisch sehr gut abbilden. Man muss jetzt nicht irgendwie überlegen, in irgendwelche Register ist man eine politisch exponierte Person, auch darüber gibt es Datenbanken, sondern das Ziel von dem Ganzen ist am Ende, dass man wirklich dort sehr stark technologisch unterstützt wird und dass man sich dann wirklich nur noch auf die Risiken konzentrieren kann. Mein großes Ziel ist, dass man eigentlich die Rechtsanwälte, Steuerberater in viele der Fälle, die dann wirklich auch draußen in der organisierten Kriminalität stattfindet, wo immer mehr, immer smartere Dinge auch durch KI passieren, dass man dort sich viel mehr darauf konzentrieren kann, was sind die möglichen Risiken, die ich gegebenenfalls feststellen muss, den Verwaltungsaufwand, das kann dann auch Tools, wie wir das anbieten, machen. Und dann hat man wirklich eine erhebliche Erleichterung im Alltag. Da sehen wir ein extremes Potenzial und wir werden natürlich auch uns als RegPit gerade sehr weit voranbewegen. Wir sind jetzt hier in Deutschland super erfolgreich, haben viele der großen Anwaltskanzleien, mittelständige Anwaltskanzleien bis hin zum Einzelberufsträger als Kunden, sind aber auch natürlich stark im Finanzsektor, Versicherungssektor, Immobiliensektor, haben da zahlreiche Kunden an ganz vielen Stellen.
Na, das ist doch eine gute Geschichte. Da hat sich das ja sehr positiv ausgewirkt. Ist das denn auch so, dass ihr auch bei den Meldefällen, also im Grunde wird jetzt durch euer Tool vielleicht ein Meldefall indiziert und dann unterstützt das Tool auch bei der Meldung die neuen Meldepflichten dort, ja, wie soll ich sagen, ja, durch Mustertexte oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es im Prinzip so eine Art Ampel, die dann irgendwann losgeht oder eine Alarmglocke, die dann letztlich sagt, jetzt bitte den Workflow Meldung an die FIU?
Ja, also am Ende des Tages sind es ganz viele Aufgaben, die man nach dem Geldwäschegesetz hat. Selbst bei den Meldungen ist es gar nicht mehr so einfach. Man hat eine Verdachtsmeldepflicht im Falle dessen, dass man feststellt, dass da jetzt hier ein Risiko auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht. Man hat Unstimmigkeitsmeldungen, die nochmal bei den Rechtsanwälten und rechtsberatenden Berufen so oder so relativ schwierig sind, weil sich da auch lauter Besonderheiten herausgeben. Das heißt kurzum, man hat es mit ganz, ganz vielen Reporting-Pflichten zu tun, die notwendig sind. Da nehmen wir die Leute ganz einfach mit an die Hand. Wir haben von Trainings, die wir anbieten, die auch gesetzlich verpflichtend sind für größere Einheiten so oder so, haben wir die Möglichkeit, dass wir die Leute erstmal sensibilisieren, dass wir die dann in Prozesse reinstecken, bis hin dazu, dass man dann auch Meldungen ganz einfach machen kann. Es gibt dann unterschiedliche Schnittstellen. Die FIU hat seit kurzer Zeit die Möglichkeit, dass man dort auch sehr einfach Daten in einem bestimmten Format übertragen kann und diese ganzen Sachen können wir im Rahmen unserer Software sehr einfach darstellen und dann einfach übertragen, sodass man jetzt nicht ständig Copy and Paste von A nach B das Ganze machen muss, sondern dass das wirklich alles miteinander verbunden ist. Bis dahin, wir haben viele Vollintegrationen in bestehende Systeme, wir haben viele Kanzleisoftware, die wir bei uns schon mit angebunden haben, wo man dann auch miteinander sprechen kann. DATEV haben wir bei uns mit angeboten, also letztendlich in unterschiedlichsten Möglichkeiten haben wir dann auch die einfache Situation, dass man wirklich den Datensatz, den man mal aufgenommen hat, auch dann innerhalb seiner ganzen Kanzleisoftware überall auch nutzen kann.
Mhm. Ja gut, das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man sich, wie du sagst, einem Bürokratienmonster dort entgegen sieht. Aber ist auch dem Grunde nach, du hast es ja eben selbst auch kritisch bezüglich der Gesetzlage formuliert, aber schon so, dass du es siehst, die Transparenz, die das schafft, die ist sozusagen als Gegenwert so viel wert, diese Bürokratie wert ist. Das würdest du sagen, das ist dein Resümee, dass du sagst, oder würdest du sagen, man hat an vielen Stellen übers Maß hinausgeschossen oder könnte eben noch verbessern?
Ja, also ich glaube, dass wenn man sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, dass es natürlich immer schwierig ist, die Effektivität der Geldwäsche zu bekämpfen. Viele vereinfachen das immer und sagen, es gibt ja ganz, ganz viele Verdachtsmeldungen. Wir haben inzwischen 350 Verdachtsmeldungen im Höchststand bei der FIU gesehen, die dort jährlich eingegangen sind. Und dann sagt man immer, im Verhältnis dazu hat man ja ganz wenige Verurteilungen im Bereich Geldwäsche. Damit verkennt man natürlich ganz viele Punkte. Erstens, was man damit im Wesentlichen bekämpfen möchte, ist die organisierte Kriminalität. Organisierte Kriminalität, da ist jetzt eine Verdachtsmeldung mit einer Verurteilung nicht 1:1 innerhalb eines Jahres, was dort stattfinden wird, sondern vielmehr sind diese ganzen Verdachtsmeldungen kleine Puzzleteile, die organisierte Kriminalität immer transparenter, immer durchsichtiger machen lassen können für die Strafverfolgungsbehörden. Organisierte Kriminalitätsverfahren gehen auch meistens nicht über einen kurzen Zeitraum, sondern können manchmal Jahre bis hin zu Jahrzehnten dauern. Wichtig ist ja, dass man an die Hintermänner rankommen möchte, weil die eben das besonders Kriminelle ausmachen. Und diese vielen Verdachtsmeldungen können dazu führen, dass man grundsätzlich einen besseren Überblick hat, dass man besser versteht, wie funktioniert die Struktur von organisierter Kriminalität. Und dafür braucht man natürlich auch viele Informationen. Diese Informationen, die kann die Strafverfolgungsbehörden nicht selbst einholen. Dafür braucht sie eben den Privatsektor. Dafür braucht sie eben gefahrene, geneigte Gewerbe. Und genauso wie Banken dann sehr gut sehen können, dass Gelder von A nach B gehen und damit Auffälligkeiten feststellen, braucht man auch andere Beteiligte aus dem Nichtfinanzsektor wie Steuerberater, wie Rechtsanwälte, wie Notare, die aus ihrer Perspektive das Ganze beurteilen können. Genauso wie den Immobilienmakler. Auch der Immobilienmakler ist ja unterm Geldwäschegesetz und der hat typischerweise ja auch keine Transaktionen, die über ihn gehen. Was sieht er aber? Er sieht meistens ein bestimmtes Motiv von demjenigen, der eine Immobilie kaufen oder mieten möchte oder vielleicht vermieten oder verkaufen. Das heißt, er hat eine bestimmte Information, die dann in diesem Zusammenhang ein wichtiges Puzzleteil sein kann. Und wenn er dort eine Auffälligkeit hat und sieht, irgendwas ist da sehr komisch, dann kann man natürlich dort eine Meldung stattfinden oder sollte man eine Meldung stattfinden lassen können. Ja, was ist jetzt dort der richtige Mittelweg? Man weiß es nicht so genau. Man hat es ja auch nun auch nicht so einfach in der Evolution, weil wenn man genau wissen würde, was man damit erreicht, dann wüsste man ja auch genau, wo die Geldwäsche stattfindet und dann würde dort eine so starke Transparenz sein. Und es ist ja gerade immanent bei der Geldwäsche, dass sie im Verborgenen handelt. Was ist wichtig aus meiner Perspektive, dass man dort Hürden nach oben setzt, dass man es den Geldwäschern nicht einfach machen kann und macht, dass die eben auch genau wissen, es ist nicht mehr so einfach in Deutschland einfach Gelder in Banken einzuzahlen, die man jetzt irgendwo kriminell erworben hat, dass man einfach zu einem Rechtsanwalt oder Notar gehen kann oder zu einem Steuerberater und sich da noch fröhlich beraten lässt, wie man jetzt eigentlich sein kriminelles Geld dann noch weiter investieren kann wieder in der Volkswirtschaft, sondern dass man dort Mauern hochzieht. Es wird immer ein Wettkampf sein mit der organisierten Kriminalität. Die organisierte Kriminalität ist schnell, ist agil. In Zeiten von KI ist das alles noch viel schneller und noch viel agiler. Und dafür müssen wir natürlich schauen, dass wir dort Mauern hochziehen, dass zumindest dort da keine einfachen Einfallstore stattfinden. Es wird immer ein Wettrüsten sein, auch dort hinterherzukommen. Was wichtig ist, ist immer wieder zu verstehen, wir haben es hier mit etwas zu tun, was die ganze Volkswirtschaft angeht. Also die Volkswirtschaft ist jetzt hier geschädigt durch organisierte Kriminalität. Wenn es wirklich man schafft, mit einer organisierten Kriminalität einen Staat, staatliche Institutionen zu kontaminieren, gegebenenfalls irgendwelche Straßen unter seine Kontrolle bringt, irgendwelche Gesellschaften wirklich kontaminiert durch sowas, dann ist das für die Demokratie, für den Rechtsstaat, für alles, wo wir ja auch kämpfen in unserer Gesellschaft, das wird kontaminiert dadurch.
Naja, ich gebe dir recht, da steht schon ganz schön viel auf dem Spiel, aber Per se kann man sich natürlich so als kleine Anwaltskanzlei vielleicht doch auch leicht überfordert fühlen mit der Verantwortung für so große Themen. Letztlich aber, was wäre denn jetzt sozusagen dein konkreter Tipp für eine Anwaltskanzlei, dort erstmal das, sage ich mal, Grundrauschen an Know-how aufzutanken? Muss man gleich eure Lösung nutzen? Ist das sowieso der beste Tipp? Oder wie kann man sich da sonst so ein bisschen erstmal ein Grundrüstzeug für zulegen?
Ja, also ich glaube, das Problem ist immer, dass man natürlich auch überlegen könnte, gibt es irgendwie eine Art Proportionalitätsgedanke? Also eine große Kanzlei kann sicherlich mehr stemmen, auch an möglichem Verwaltungsaufwand für so eine Regulatorik als eine kleine. Das Problem ist bloß, dass natürlich die organisierte Kriminalität ihre Lücken sucht. Und wenn jetzt die kleine Anwaltskanzlei, der kleine Steuerberater auf einmal dort weniger machen müsste und nicht ausreichend prüfen müsste, dann wäre das natürlich ein Einfallstor für die organisierte Kriminalität. Das heißt also, es führt letztendlich dazu, dass man natürlich jeder, unabhängig wie groß oder wie klein, wenn man ein gefahrgeneigtes Gewerbe hat, mit dem man sich auseinandersetzt, dass man dort auch entsprechend sich vorbildet und schaut, dass man dort Präventionsmaßnahmen an den Tag legt. Jetzt informieren die Rechtsanwaltskammern relativ umfangreich über diese ganzen Dinge. Es gibt unterschiedlichste Schulungsmöglichkeiten. Auch wir bieten einfache Schulungsmöglichkeiten an, wo man erstmal dort in das ganze Thema reinfindet. Und dann muss man eben überlegen, wie man das Ganze für sich im Alltag nutzt. Ich sehe eben, dass natürlich, wenn man das Ganze ernst nimmt, und ich glaube, wir haben ja jetzt auch in dem Gespräch deutlich machen können, dass das wichtig ist, dass man das Ganze ernst nimmt, auch um am Ende nicht selbst am Ende in Gefahr zu laufen, dass man da irgendwie kontaminiert wird durch die organisierte Kriminalität, durch einen möglichen Geldwäscher. Dass man da natürlich dort auch Lösungen für sich entwickelt. Und was wir eben sehen, ist einfach, dass das inzwischen sehr viel zu tun ist, was man machen muss, und dass der händische Einsatz teilweise natürlich, wenn man das umrechnen würde, deutlich teurer sein würde, als würde man technische Lösungen nutzen. Wir haben ja gerade da eine Lösung, die auch für den Klein- und Mittelstand einfach zugänglich ist, die kostengünstig ist in dem Ganzen. Also auch dort, glaube ich, ist man gut beraten, sich auf dem Markt umzutun. Man kann sich gerne jederzeit unverbindlich unser Tool anschauen, anhören, was wir da alles machen. Und dann kann man da auch als kleine oder mittelständige Kanzlei sehr gut sich aufstellen im Bereich Geldwäsche und dem ganzen Thema Sanktionsmanagement. Natürlich kann man auch einfach die ganzen Unterlagen von den Kammern sich anschauen und überlegen, wie man das Ganze selbst organisiert.
Ja, ich habe in deinem Artikel in der LTO auch noch so ein paar Beispiele gelesen. Vielleicht kannst du uns auch noch mal ganz kurz hier das so ein bisschen für den Anwaltsalltag plausibel machen mit irgendwo einem Beispiel. Was ist so eine anwaltliche Lebenswirklichkeit, wo einem das begegnet, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht damit rechnet, aber wo es irgendwie greifbar wird, wo so eine Gefahr oder wo sich sowas realisieren kann? Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, für die meisten Anwälte ist es eben immer ein ganz schwieriges Thema, das Thema Geldwäsche, weil jeder natürlich von vorne sagt, ich habe nichts mit Geldwäschern zu tun, bei mir hat noch nie jemand Bargeld bezahlen wollen und Ähnlichem. Es ist auch einer der meisten Vorurteile, Geldwäsche hat was mit Bargeld zu tun. Dabei findet die meiste Geldwäsche natürlich nicht mit Bargeld statt, sondern natürlich mit Buchgeld, mit anderen Mitteln, die man dann auch weltweit transferieren kann. Vielleicht, um das auch ein bisschen plastischer zu machen, und da gibt es schöne Fälle, die in der Praxis passiert sind, die von Investigativjournalisten aufgedeckt worden sind, wo konkret Unternehmen betroffen sind. Was ist da passiert? Man hatte auf einmal festgestellt, dass in einem polnischen Dorf lauter Geschäftsführer für deutsche Unternehmen eingetragen waren. Und man hat sich sehr stark gewundert, wie kann es sein, dass in diesem Dorf in Polen plötzlich so viele Geschäftsführer für deutsche Unternehmen stattfinden. Und die Investigativjournalisten sind dem Ganzen auf die Spur gegangen, sind dorthin gefahren und haben sich dann mit den einzelnen Geschäftsführern dieser vielen deutschen Unternehmen auseinandersetzen wollen. Wen haben sie dort angetroffen? Leute, die ja nicht mehr in einer vernünftigen körperlichen Verfassung waren, die alkoholkrank waren, die drogenabhängig waren und die davon natürlich gar nicht wussten, dass sie viele deutsche Firmen als Geschäftsführer organisiert haben. Denn was ist passiert? Die organisierte Kriminalität hat versucht, Gelder zu waschen. Um Gelder zu waschen, möglichst effektiv, ist es super, wenn man Unternehmen hat, über die man das Ganze waschen kann. Jetzt ist es aber meistens sehr auffällig, wenn man ein neues Unternehmen gründet, über das man dann auch Geld waschen, über das man dann Geld wäscht. Das heißt, viel einfacher ist es natürlich, wenn man eigentlich bestehende Unternehmen hat, die erstmal für sich genommen unauffällig sind, wo man dann dort Gelder drüber waschen kann. Das heißt, das Beste, was der organisierten Kriminalität passieren kann, ist auf bestehende Unternehmen, die schon eine langjährige Zahlen, eine langjährige Unternehmenshistorie aufweisen können, zu zeigen. Wie kommt man jetzt aber aus organisierter Kriminalitätsbrille an solche Unternehmen ran? Man hat geschaut im Markt, welche Unternehmen sind eventuell jetzt zum Beispiel im Rahmen von einer Nachfolge gerade dabei, ihr Unternehmen zu verkaufen. Welche Unternehmer stehen vielleicht gerade kurz vor der Insolvenz? Und es gab eine richtige Internetseite, wo man beworben hat, wenn du dein Unternehmen verkaufen möchtest, dann wende dich an uns. Das wurde ganz schick beworben. Da ist sogar der Bachelor, also der Rosenbachelor von der RTL-Sendung, aufgetreten als Schauspieler, wie sie später herausgestellt hatte. Der wusste nicht, dass er was mit der organisierten Kriminalität zu tun hat. Der wurde nur gecastet für ein schickes Video, wo er dargestellt hat, wenn du dein Unternehmen verkaufen möchtest, dann komm auf uns zu und kannst ganz einfach dein Unternehmen loswerden, ob aus einer kurz vor einer Insolvenz, ob jetzt im Rahmen einer Unternehmensnachfolge. Wir machen das Beste aus deinem Unternehmen. Was hat diese Agentur gemacht, die da vorgeschaltet worden ist und Kontaminator von der organisierten Kriminalität? Die hat natürlich diese Unternehmen genommen, hat dann diese polnischen Geschäftsführer dort reingesetzt und hat dann noch 1, 2, 3 Jahre dieses ganze Unternehmen kontaminiert mit Geldwäsche und hat dort fröhlich Geldwäsche gewaschen. Was kann man in dem Fall sehen? Dass natürlich gegebenenfalls ein Steuerberater, gegebenenfalls ein Rechtsanwalt, gegebenenfalls ein Notar hätte hier genauer hinsehen müssen. Sehen müssen, dass da irgendwas Komisches ist, dass man dort einen Geschäftsführer aus Polen hat, der dort dabei ist. Man hätte vielleicht sehen können, dass man jetzt hier einen Unternehmenszweck hat, der vielleicht dann sich sukzessive verändert, dass die Zahlen sich verändern oder Ähnlichem. Also hier hätte man vielleicht lauter Merkmale im Einzelfall feststellen können, die darauf hindeuten, Achtung, hier ist irgendwas komisch. Hier hätte man genauer hinschauen können. Faktisch hätte natürlich auch eine Bank da was sehen können. Aber man sieht hier an diesen Einzelfällen, dass natürlich die Steuerberater, die Rechtsanwälte in so einem Zusammenhang, der Notar, dass der vielleicht viel näher dran gewesen wäre, auch solche Indikatoren zu sehen. Und das ist nur einer von vielen Beispielen. Die wirklich organisierte Kriminalität, Umsatzsteuerkarusselle, ganz viele Betrugsfälle, die stattfinden, wo dann wieder reinvestiert wird, sind alles Fälle, die typischerweise nicht immer zwingend was mit Bargeld zu tun haben. Also auch hier sollte man aufräumen mit den vielen Vorurteilen. Bargeld ist mit Sicherheit ein starker Indikator, gerade wenn es um viel Bargeld geht. Aber die smarte, organisierte Kriminalität, die man gerade bekämpfen möchte, die agiert nicht zwingend immer mit viel Bargeld, sondern gibt es ganz andere Unternehmen, auf die man dann genauer hinschauen muss.
Ja, das heißt, es ist nicht immer nur der mit den großen Geldscheinrollen auf den Tisch wirft, sondern ja, kommt ein bisschen versteckter daher. Das habe ich schon, ja, und es ist natürlich auch interessant, wenn dann solche Modelle durch Journalisten mal aufgedeckt werden und man das ein bisschen greifbarer hat oder auch dann vielleicht eine Sensibilität entwickeln kann dadurch. Also ich merke schon, ihr steckt wirklich knietief oder noch über halstief eigentlich in den ganzen Themen drin. Jetzt habe ich auch gesehen, ihr seid ja auch wirklich aktiv, dieses ganze Wissen nicht nur in eure Lösung, sondern auch in die betroffenen Welt sozusagen zu bringen und Unternehmen und Anwälte und so zu beraten. Und ihr macht ja auch eine Veranstaltungsreihe, die AML Talks. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe gesehen, die sind in verschiedenen Städten zum Beispiel und da werdet ihr wahrscheinlich auch über diese Themen sprechen.
Ja, absolut. Also wir haben, wie gesagt, gemerkt, dass das ein Thema ist, was ja viel Sensibilität auch bedarf. Und mein Ziel ist ja auch, dass wir nicht immer die ganze Zeit nur darüber reden müssen, wie ist jetzt eigentlich ein Gesetz auszulegen, was ist da wie zu machen, sondern was kann man wirklich effektiv im Rahmen der Geldwäschebekämpfung machen. Und dafür haben wir ein Format entwickelt, AML Talks nennt sich das, also für AML, für Anti-Money Laundering und Talks wie der Talk, wie das Reden. Und haben dort versucht, eine ganz einfache Einstiegshürde zu haben. Wir haben ein kostenloses Format, da kann sich jeder anmelden. Man muss sich bloß immer frühzeitig anmelden, weil die Plätze sind schnell weg. Und das haben wir in Zusammenarbeit mit vieler der Anwaltskanzleien, der Wirtschaftsprüfungsfirmen, die es gibt, gemeinsam aufgesetzt. Wir laden da spannende Experten ein aus dem Bereich von Aufsichtsbehörden, aus dem Bereich der Strafverfolgungsbehörden, aus Experten, die davon unmittelbar betroffen sind, Geldwäschebeauftragte von großen Instituten, von Kanzleien und ähnlichem. Also alle Leute, die damit eng zu tun haben. Und man kann dort einfach teilnehmen, man kann sich diese Talks anhören. Wir haben die jetzt schon mit großen Anwaltskanzleien gemeinsam gemacht in Berlin, mit Taylor Wessling, jetzt gerade auch mit Hengler und Müller in Frankfurt am Main. Wir werden jetzt weitere Talks haben mit Hugen Lovitz, mit Schallast, mit Baker Tilly und mit ganz vielen anderen, die dort in den nächsten Monat folgen werden. Für jeden, der sich damit auseinandersetzen möchte, der davon betroffen ist, ist da herzlich eingeladen. Wie gesagt, nur kurzfristig anmelden. Findet man alles auf unserer Internetseite unter ragpit.de. Findet man ganz einfach dann auch den Hinweis auf die AML-Talks und da hat man zumindest auch eine Möglichkeit, sich jederzeit zu informieren oder dann auch die Videos, die da gemacht werden, sich mal einen Eindruck zu verschaffen.
Ja, finde ich, ist ein super Angebot und genau, ist auch immer so ein bisschen meine Abschlussfrage, wo kann man euch mal live sehen, wo kann man live mit euch ins Gespräch kommen und da bietet ihr dann auch selber ein spannendes Format an und da kann man auf eurer Website ja sicherlich mal nachgucken. Ja, lieber Jakob, ich freue mich, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast heute Abend, es war wieder sehr interessant, wie schon letztes Mal, als wir gesprochen haben und ja, ich hoffe, vielleicht können wir das auch nochmal wiederholen oder wir sehen uns tatsächlich mal bei einem AML-Talk vor Ort live und deswegen danke ich dir und wünsche dir einen ganz schönen Abend.
Danke Oliver für deine Zeit und alles Gute dir.
Auch Ihnen, liebe Zuhörer, wieder vielen Dank fürs Dabeisein. Schauen Sie doch mal vorbei auf digitalekanzlei.de. Da finden Sie weitere Podcast-Folgen, Blogbeiträge und weitere Infos. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.